Willkommen bei Zukünfte Bildung, dem Podcast, der die Kraft der Imagination für eine vielfältige und nachhaltige Zukunft erkundet. Begleiten Sie uns, während wir uns mit den neuesten Entwicklungen im Bereich der kulturellen Nachhaltigkeit und Bildung für die Zukunft auseinandersetzen. Entdecken Sie alternative Zukunftsvisionen und entwickeln Sie gemeinsam mit uns Handlungsmöglichkeiten für eine Welt des Wandels. Tauchen Sie ein in die Zukunft als Möglichkeitsraum mit Zukünfte Bildung.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Zukünfte Bildung. Mein Name ist Joanna Capato und ich sitze heute zusammen mit Eva Feldbacher, Projektleiterin von INSE und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Wassercluster Lunz. Eva, ich darf dich herzlich begrüßen. Hallo.
Hallo Joanna, danke für die Einladung.
Eva, kannst du uns ein wenig über das Projekt INSE erzählen?
Ja, sehr gerne. INSE steht für Interdisziplinäres Netzwerk für Wissenschaftsbildung Niederösterreich. Und wir haben es ins Leben gerufen, weil wir aus eigener Erfahrung und auch aus vielen Umfragen wissen, die wurden europaweit und österreichweit in den letzten Jahren vermehrt durchgeführt. Und daher wissen wir, dass viele Menschen geringes Wissenschaftsverständnis haben, oft gar nicht wissen, wie Wissenschaft funktioniert, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten, wie sie ihre Daten erzeugen und wie sie zu den Ergebnissen kommen. Und darum fühlen sie sich oft mit wissenschaftlichen Informationen auch überfordert. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da zugängliche Formate entwickelt für Wissenschaftsbildung und Wissenschaftskommunikation. Und darum haben wir uns da zusammengeschlossen und sind mit INSE durchgestartet.
Und seit wann läuft denn das Projekt und wie ist es genau aufgebaut?
Das Projekt ist jetzt schon im dritten Jahr und wir sind ein interdisziplinäres Team. Das heißt, wir haben Partner auch aus unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen an Bord und wir haben auch Partner aus der Verwaltung an Bord und aus außerschulischen und schulischen Bildungseinrichtungen. Und wir arbeiten eben gemeinsam daran, das Wissenschaftsverständnis zu steigern und vor allem auch Materialien zu entwickeln, die man einsetzen kann, um Wissenschaftsbildung auch in der Schule durchzuführen.
Eva, darf ich da jetzt noch ein bisschen nachhaken? Warum genau interdisziplinär? Weil jetzt hast du das so schön betont, dass da eben auch aus mehreren Richtungen gearbeitet wird. Aber was war so der Gedanke dahinter?
Die unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen, die haben eigentlich alle ein bisschen unterschiedliche Methoden, mit denen sie so vorgehen. Also wir haben Partner aus den Naturwissenschaften dabei, den Wassercluster Lund zum Beispiel. Wir haben Partner aus Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften und aus pädagogischen Disziplinen, also auch die BH Niederösterreich und das Österreichische Zentrum für Didaktik in der Biologie. Und die unterschiedlichen Disziplinen haben immer ein bisschen unterschiedliche Methoden. Und das wollten wir verdeutlichen, dass es zwar unterschiedliche Methoden gibt, dass es aber auch ganz viele Gemeinsamkeiten gibt. Also diese strukturelle Herangehensweise, dieses Systematische und das Analysieren, das ist allen Disziplinen gemeinsam. Aber es gibt durchaus unterschiedliche Ansätze. Und damit wir da möglichst viele davon herzeigen, haben wir uns als interdisziplinäres Team zusammengeschlossen.
Danke dir. Ein bisschen auf die Ziele von INSE bist du schon eingegangen. Möchtest du trotzdem vielleicht noch ein bisschen erzählen, worum geht es denn besonders bei INSE, wenn es um Wissenschaftsbildung auch geht?
Ja, ich habe schon erwähnt, uns ist ganz wichtig, dass wir das Verständnis steigern für Wissenschaft und wir hoffen, dass wir dadurch auch ein bisschen das Vertrauen in die Wissenschaft steigern können. Das ist ja auch relativ moderat, sagen wir mal so, in Österreich. Und auch das Interesse, weil ganz wenig Menschen haben eigentlich Interesse an Wissenschaft und wissenschaftlichen Ergebnissen. Und das ist so die eine Schiene. Und gleichzeitig möchten wir netzwerken. Das ist ein ganz wichtiges Ziel von INSE, weil es gibt ja schon wirklich viele tolle Initiativen, gerade auch in Österreich, die sich zum Thema Wissenschaftsbildung schon intensivst auseinandergesetzt haben. Und wir möchten ein bisschen Kräfte bündeln. Wir müssen nicht alles neu erfinden und diese Initiativen ein bisschen zusammenbringen. Und ein wichtiges Ziel ist auch noch, dass wir weitere Initiativen oder sagen wir Projekte entwickeln und dann wieder weitere Projekte einreichen können, damit INSE auch weiterlebt, dass da in Zukunft auch weitergeht mit Wissenschaftsbildung.
Super, vielen, vielen Dank. Kurz zu den jetzigen Projekten. Wir gehen dann später sicher nochmal darauf ein, was die weiteren Projekte von INSE sein könnten. Aber es gab ja jetzt mehrere Pilotstudien innerhalb des INSE-Projekts. Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, worum es in diesen Studien ging?
Ja, gerne. Also die Pilotstudie, das Ziel ist, dass man Materialien entwickelt, die dann Lehrkräfte in den Schulen für Wissenschaftsbildung einsetzen können. Und wir haben das so gemacht, dass wir für drei unterschiedliche Altersstufen Materialien entwickelt haben, für die Primarstufe, für die Sekundar 1 und für die Sekundarstufe 2. Und die beschäftigen sich mit unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen. Zum Beispiel in der Primarstudie geht es mehr um das geisteswissenschaftliche Forschen, in der Sekundarstufe 1 ums naturwissenschaftliche Forschen und um die Wesen der Naturwissenschaft, also um diese typischen Charakteristika. Und in der Sekundarstufe 2 haben wir Material entwickelt zu sozialwissenschaftlichen Forschen und auch noch naturwissenschaftliche Anleitungen, wie man so Experimente zum Beispiel aufbauen kann. Und die werden so aufbereitet, dass wirklich auch Lehrpersonen die hernehmen können und im Unterricht verwenden können. Das ist unser Ziel.
Warum war es euch wichtig, oder genau diese Bandbreite auch abzudecken? Warum sind wir jetzt dann nicht nur in die Volksschulen reingegangen, sondern wirklich in mehrere Altersstufen?
Ja, ich glaube, man muss unbedingt so lebenslanges Lernen da irgendwie auch durchführen, schon ganz früh beginnen, schon die Kinder in einem jungen Alter mit Wissenschaft in Kontakt bringen, mit forschendem Lernen, damit auch die Hemmschwelle sinkt, damit Wissenschaft nicht immer so dieser Elfenbeinturm ist, zu dem nur Auserwählte Zugang haben, sondern mit dem kann sich jeder beschäftigen. Und wenn man das schon mit Jungen beginnt und dann in allen Altersstufen durchspielt, dann wird es irgendwie verinnerlicht oder einfacher, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen oder sich diesem Thema zu nähern.
Eine dieser Pilotstudien war ja gerade in dieser jüngeren Altersklasse in der Volksschule. Da haben wir ja auch zusammengearbeitet. Magst du vielleicht einen kurzen Einblick für unsere Zuhörerinnen geben, was dort genau gemacht wurde?
Ja, da hat die BH Niederösterreich, also euer Team, der hat da ganz einen tollen Werkstattzyklus erarbeitet. Da ging es ums geisteswissenschaftliche Forschen, also es ging es um Erlernen von den wichtigsten Kulturtechniken, die man auch zum Forschen braucht. Und das waren 3 Tage oder 3 Werkstätten. Das erste war quasi eine Märchenwerkstatt. Da gibt es dieses nette Märchen vom klugen Waldgeist, das die Kinder zu hören bekommen haben, wo sie so in das Thema Wald, Wald der Zukunft eintauchen konnten. Und dann hat es die Forschungswerkstatt als zweite Stufe gegeben. Da sind dann die Kinder selber aktiv geworden, sind ins forschende Lernen reingegangen, haben selber nachgeforscht im Internet, in Büchern, haben zu einem Tier oder einer Pflanze aus dem Wald einen Steckbrief erstellt, haben gezeichnet, geschrieben, gelesen und dann ihre Ergebnisse auch vorgestellt natürlich. Das ist immer ganz ein wichtiger Teil. Und dann als dritter Teil war die Zukunftswerkstatt noch. Da sind dann ein bisschen mehr so theaterpädagogische Ansätze auch von dir dazu gekommen. Das war ein Theaterstück, das dann die Kinder aufgeführt haben. Da sind sie in die Rolle ihres Waldtieres oder ihrer Waldpflanze reingeschlüpft und haben ihre Wünsche an die Zukunft formuliert und haben sich dazu bewegt und auf der Bühne miteinander ein Theaterstück aufgeführt. Das hat das Ganze dann zu einem schönen, runden Abschluss gebracht. Das ist quasi dieser dreiteilige Werkstattzyklus in der Primarstufe gewesen.
Dankeschön, danke Eva. Dann können sich unsere Zuhörerinnen ja auch ein bisschen besser vorstellen, was da alles getan wurde. Ja, also einiges wurde ja schon gemacht im INSET. Du hast auch schon erwähnt, dass bald ja auch Materialien für Lehrerinnen rauskommen, die ja eben erstellt worden sind im Rahmen dieses Projekts. Aber wie geht es denn mit dem INSET-Projekt weiter? Was passiert als nächstes?
Na, das INSE-Projekt selber läuft mit Jahresende aus, aber wir haben schon diverse Initiativen gesetzt, schon während der Laufzeit. Wir haben schon weitere Projektanträge geschrieben und wir sind auch jetzt noch dabei, weitere Projektanträge zu schreiben, damit unterschiedliche Projekte einfach zum Thema Wissenschaftsbildung auch in Zukunft dann noch weiter durchgeführt werden können und dieses Thema einfach immer weiter aufbereitet wird. Also wir haben zum Beispiel ein Erasmus-Projekt gehabt, wo wir ein Brettspiel schon entwickelt haben zum Thema Wissenschaftsbildung. Das nennt sich Cyborg. Das wird dann auch gleich wie die Materialien auch auf unserer Website zum Download zur Verfügung gestellt. Aber es kommen noch weitere Projekte in diese Richtung, an denen arbeiten wir.
Super, ja, alle Projekte sind ja super spannend. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe Cyborg ja selbst auch ausgetestet. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf weitere Ideen und hoffe, ich kann da auch bei einer oder anderen mithelfen.
Ja, sehr gerne.
Danke dir, Eva, für diesen spannenden Einblick in das Ins-Projekt. Jetzt laden wir euch ein, gemeinsam mit uns in eine besondere Hörgeschichte einzutauchen, der kluge Waldgeist. Sie spielte in der Pilotstudie an der Volksschule eine zentrale Rolle im Rahmen der Märchenwerkstatt und wird vorgetragen von Babette Lukammer, Carmen Sippel und mir, Johanna Capatu.
Der kluge Waldgeist. In einem Wald, nicht weit von einem kleinen Ort entfernt, soll einmal ein lustiger Waldgeist gelebt haben. Wie er ausgesehen hat, das ist nicht leicht zu sagen, denn er konnte sich verwandeln. Mal war er klein wie ein Zwerg, mal war er lang wie ein Baum. Er konnte in der Gestalt eines Tieres oder eines Menschen erscheinen. Den ganzen Tag war er im Wald unterwegs und nutzte seine Wandlungsfähigkeit, um unbemerkt zu lauschen. Denn er war furchtbar neugierig und wollte hören, worüber im Wald gesprochen wurde. Wenn er abends davon müde geworden war, legte er sich in einer Baumhöhle schlafen. Und dann passierte Folgendes.
In einer Vollmondnacht zwischen Frühling und Sommer, wenn es nicht ganz dunkel wird und nie ganz still ist, hört der Waldgeist auf einmal ganz deutlich ein lautes Rascheln. Gleich ist er hellwach. Auf das Rascheln folgt ein Säuseln. Und nach dem Säuseln hört er ein tiefes, sehnsuchtsvolles Seufzen. Das Seufzen kommt aus dem knorrigen Stamm des alten Ahornbaumes, in dem der Waldgeist eine gemütliche Höhlung für die Nacht gefunden hat.
Na sowas,
Denkt er sich.
der Vollmond lässt wohl auch den alten Ahorn nicht schlafen. Och,
seufzt der Baum.
wie gerne möchte ich hinaus in die Welt wandern. Über 100 Jahre stehe ich jetzt schon hier. So gerne würde ich einmal meine Verwandten drüben am Hang besuchen und mit ihnen gemeinsam rauschen.
Da geht auf einmal ein Raunen durch den ganzen Wald. Oben in der Laubkrone der Birke kreiseln die Blätter. In der Buche nebenan rauscht es und selbst die Wipfel der Nadelbäume wippen, als wollten sie alle sagen: Ich auch. Den Waldgeist überkommt tiefes Mitleid mit den Bäumen. Er kuschelt sich in sein Borkenbett hinein und beschließt, ihnen zu helfen. Im Traum erlebt er tollkühne Abenteuer mit einer von ihm selbst erfundenen Flugmaschine. Und als der Mond untergegangen und ein heller Morgen erwacht ist, macht er sich voller Begeisterung daran, seine Ideen umzusetzen.
Ich will versuchen, den Wunsch der Bäume zu verwirklichen, damit es uns allen miteinander gut geht,
denkt er sich. Sein erstes Fluggerät baut er aus den geflügelten Spaltfrüchten des Bergahorns. Das funktioniert erst so richtig, als er sich zwei einflügelige Propeller ausdenkt, die sich abwechselnd in entgegengesetzter Richtung drehen und deshalb sehr lange in der Luft halten können. Er wirft sie in die Luft und die Ahornsamen trudeln wie kleine Hubschrauber durchs ganze Tal. Als sie dort landen, ist der Waldgeist furchtbar stolz auf seine Erfindung.
Bravo!
Wispert es aus den Büschen,
Unsere Bewunderung.
nicken ihm die Fichtennadeln zu,
Wie schön!
säuseln die Buchenblätter und küssen ihn mit ihren jungen Blattspitzen. Die Bäume sind begeistert und bestürmen den Waldgeist mit ihren Wünschen.
Ich möchte ein Segelflieger werden.
Ruft ein kleiner Baum aus dem Unterholz. Eine vom Wind gebeugte Fichte bettelt:
Mach mich zu einem geschmeidigen Luftgleiter.
Der Waldgeist möchte allen gerne helfen. Er tüftelt und überlegt und bastelt unermüdlich Fluggeräte aus den Früchten und Samen der Bäume, um ihnen eine Reise zu ermöglichen. Sie sausen über die blühenden Hecken, begleitet von staunenden und jubelnden O- und A-Rufen aus den Blättern. Der Holunder lacht lauthals.
Diese Dinge sehen ja wirklich wie fliegende Briefe aus. Der Waldgeist hat eine richtige Heckenpost erfunden.
Er selber hat diese Windpost nicht nötig, das weiß er wohl, denn seine Samen werden durch die Vögel verbreitet.
Das ist eine gemeine Ungerechtigkeit,
ist da plötzlich zu hören. Das kommt von der Eiche, deren Eicheln zu den Schwergewichtlern unter den Samen und Früchten zählen. Aber auch die Buche und der Haselstrauch sind enttäuscht.
Unsere Nüsse sind doch viel zu schwer für die Luftpost,
raunzen sie dem Waldgeist zu.
Die kannst du nicht einfach mit dem Wind verteilen. Sie plumpsen doch sofort auf den Boden.
Briefe? Luftpost? Briefe? Plötzlich hat der Waldgeist eine Idee.
Pakete,
ruft er.
Bei den Menschen gibt es ja auch nicht nur Briefe. Die größeren Sachen müssen doch ebenso befördert werden. Das dauert zwar ein wenig länger, aber alle Pakete kommen ans Ziel.
Schreit es aus einem moosigen Baumstumpf herüber. Es ist der aufmerksame Eichelheer, der normalerweise mit seinem Gezeter die Tiere des Waldes vor einer Gefahr warnt. Heute aber ist er guter Laune, denn die Idee des Waldgeistes gefällt ihm außerordentlich gut.
Wir könnten doch die Lieferung der Fruchtpakete übernehmen,
zwitschert er dem Waldgeist zu.
Und wir übernehmen den Transport der Eichelpakete und der Haselnusssendungen,
rufen das Eichhörnchen und die Haselmaus.
Oh, die Bucheckern dürfen wir auch nicht vergessen,
wirft der Siebenschläfer ein, der gerade aufgewacht ist. Die weiten Strecken übernehmen der Dachs und der Fuchs. Wie zuvor der Wind übernehmen nun auch die Tiere die verantwortungsvolle Aufgabe für die Bäume und Sträucher. Bald stellt sich heraus, dass die Tierpost sicherer ist als die windige Methode, obwohl es trotzdem immer mal wieder vorkommt, dass eine Fruchtsendung im Übereifer verloren geht oder verschwindet. Der Waldgeist tüftelt und bastelt unterdessen weiter, um so viele Wünsche wie möglich erfüllen zu können. Für die Samen in der Nähe von Bächen und stillen Gewässern erfindet er Schwimmvorrichtungen. Und auch an die Kleinsten denkt er. Er überredet die Ameisen, die Samen von Schneeglöckchen und Veilchen zu verbreiten.
Der Waldgeist nutzt seither jede noch so leichte Brise, um alle Samenbriefe und Früchtekuverts auf Waldlichtungen, Fluren und Uferränder zu blasen. Zweimal im Jahr muss er sogar Massenwurfsendungen bewältigen. Im Frühjahr die Blütenpollen und im Herbst alle Früchte und Samen. Und immer helfen alle Naturbewohner mit, denn das Erfinderspiel macht ihnen großen Spaß. Und zusammen ist es ohnehin viel lustiger im Wald. So also sind die Träume der uralten Bäume wahr geworden. Zwar nicht sie selbst, aber ihre Samen können sich auf den Weg machen. Und in 100 Jahren wird die Welt so aussehen, als ob die alten Bäume selber geflogen wären.